Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Heute ist Montag, der 19. Juli. Hinter uns liegen die Begegnungen von Paulus mit der Gemeindeleitung aus Ephesus. Jetzt geht's weiter nach Jerusalem. Keine Missionsreise, sondern ein Weg, der zur Verhaftung führen wird. Und immer mehr gleicht der Weg von Paulus dem Weg von Jesus. Und genau das bezweckt Lukas auch. So will er die heidenchristlichen Gemeinden seiner Zeit stärken. Unser Gründer ist den Jesusweg gegangen. Er ist ein echter Paulus. Das 21. Kapitel in der Apostelgeschichte, also die Texte von heute und morgen, muss man zusammenlesen. Paulus wird in Jerusalem ankommen. Und aus seinen Briefen wissen wir, er bringt die Kollekte für die Jerusalemer Muttergemeinde. Ein ganz wichtiges Zeichen der Zusammengehörigkeit. Oh Mensch, was hat er den heidenchristlichen da Gemeinden, was hat er dafür geworben, dass sie das Geld zusammenlegen? So sollte klar werden, wir unterstützen die Judenchristen in Jerusalem, weil wir eine Jesusgemeinde sind. Und nun zum Text. Apostelgeschichte 21, 15 bis 26. Basisbibel. Bald darauf machten wir uns für die Reise fertig und zogen nach Jerusalem. Einige Jünger aus Caesarea begleiteten uns. Sie wollten uns zu Mnason aus Zypern bringen, einem Jünger aus der Anfangszeit. Der sollte uns als Gäste bei sich aufnehmen. Als wir nach Jerusalem kamen, wurden wir von den Brüdern und Schwestern dort herzlich empfangen. Am nächsten Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus. Auch die Gemeindeältesten waren alle dabei. Paulus begrüßte sie. Dann berichtete er in allen Einzelheiten von seinem Dienst, was Gott unter den Menschen aus den anderen Völkern durch ihn bewirkt hatte. Als sie das hörten, lobten sie Gott. Paulus wird mit seiner Delegation aus Caesarea herzlich aufgenommen. Das ist schon mal sehr hoffnungsvoll. Und dann kommt der offizielle Besuch bei der Gemeindeleitung. Allen voran bei Jakobus. Man kann sagen, dem Gemeindeleiter. Er ist auch ein Bruder von Jesus. Schon interessant. Paulus erzählt, was Gott unter den nichtjüdischen Völkern durch seinen apostolischen Dienst alles gewirkt hat. Und die Leitung der Urgemeinde erkennt darin wirklich das Wirken Gottes. Denn sie loben Gott dafür. Das ist eine total perfekte Antwort. Der apostolische Dienst des Paulus wird damit anerkannt und die von ihm gegründeten Gemeinden als Werk Gottes. Fantastisch. Ja, kleiner Schlenker, vieles spricht dafür, dass Paulus auch die Kollekte angesprochen haben wird. Lukas verschweigt uns das vollständig. Naja, er ist ja auch kein Historiker. Er ist mehr ein spiritueller Schriftsteller. Und er weiß bereits vom Martyrium des Paulus. Er weiß, was wir morgen lesen werden. Es kommt nicht zur Übergabe der Kollekte. Aber folgen wir der Spur des Lukas. Doch da sagten sie zu Paulus: Du musst bedenken, Bruder, wie viele Tausende von Juden zum Glauben gekommen sind. Sie alle halten sich streng an das Gesetz. Aber jetzt hat man ihnen erzählt, du würdest alle Juden in der Fremde dazu auffordern, sich von Mose abzuwenden. Du hättest gesagt, sie sollten ihre Kinder nicht mehr beschneiden lassen. Außerdem müssten sie nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben. Was sollen wir jetzt machen? Sie werden auf jeden Fall erfahren, dass du hier bist. Ja, und jetzt fängt's an, schwierig zu werden. Zunächst einmal, Paulus, lieber Bruder. Die Anrede Bruder signalisiert, dass man ihn persönlich anerkennt. Aber nun schau mal, Paulus, du erzählst von den vielen kleinen Gemeinden, die du als Apostel gegründet hast. Gott sei Dank. Ja, und nun sagen wir dir, schau mal, Bruder. Auf die zigtausenden unter den Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Ja, das ist schon eine andere Größe, ein anderes Größenverhältnis. Und die sind alle voller Eifer für die Tora. Also Paulus, damit du die Größenverhältnisse klar hast, da sind ein paar kleine heidenchristliche Gemeinden, die Frucht deiner Arbeit, Gottes Werk, fantastisch, aber da sind viele tausend Jesusjuden, auch das Werk Gottes, und die eifern für die Tora. Ja, was machen wir denn da? Da ist ein echter Konflikt. Vers 23. Wir raten dir Folgendes. Wir haben hier vier Männer, die ein Gelübde abgelegt haben. Tu dich mit ihnen zusammen und vollziehe gemeinsam mit ihnen die vorgeschriebene Reinigung. Übernimm die Kosten, die für sie anfallen, damit sie sich die Haare schneiden lassen können. Dann werden alle erkennen, dass die Berichte über dich falsch sind und du das Gesetz befolgst. Tja, der Knackpunkt ist die Bedeutung der Tora. Ja, und das ist nichts Theoretisches. Das wird sofort praktisch. In der Beschneidung, ja, das sieht kritisch aus. Paulus ist nicht für Beschneidung bei Heidenchristen. Ja, und wie ist das mit dem Nazirea-Gelübde? Ja, das findet sich auch in der Tora. Und zu diesem religiösen Ritus gehört ein sehr kostspieliges Opfer im Tempel. Dem Paulus wird empfohlen, das für vier Judenchristen zu bezahlen und sich dem Gelübde selbst anzuschließen. Also auch für sich selbst dann das Opfer zu bringen. Ja, die ganze Auslösezeremonie ist teuer und weil Paulus sie bezahlt, macht er deutlich, dass er die Tora achtet. Das ist ein besonders großzügiges Werk der Barmherzigkeit, eine solche Sache für andere zu bezahlen. Klammer auf. Ja, wir erinnern uns an die Kollekte. Da war ja ein bisschen Geld da. Vielleicht zielt man darauf. Klammer zu. Paulus hat sich drauf eingelassen. Das lesen wir morgen. Aber wahrscheinlich mit Bauchschmerzen, unterstelle ich ihm mal. Denn er weiß, dass Eifer, religiöser Eifer, auch für die Tora ein zweischneidiges Schwert ist. In einer spirituell-theologischen Sternstunde schreibt Paulus schon vor Lukas Apostelgeschichte in 1. Korinther 13, 4, die Liebe eifert nicht. Diese Formulierung, dass die Liebe nicht eifert, lässt für mich die Formulierung, dass die Judenchristen für die Tora eifern, in einem anderen Licht erscheinen. Sie mag zunächst positiv klingen, hat aber dann doch einen kleinen Beigeschmack. Und wahrscheinlich hat jeder Eifer einen leichten Beigeschmack. Aber wir folgen Lukas und ihm geht's um Paulus und um die paulinischen Gemeinden und um die Jakobusklauseln. Vers 25. Was die Menschen aus den anderen Völkern angeht, die zum Glauben gekommen sind, hier haben wir ja schon eine Entscheidung getroffen. In einem Brief haben wir ihnen geschrieben, dass sie sich vor folgenden Dingen hüten sollen. Sie sollen kein Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für Götzen geschlachtet wurden. Sie sollen kein Blut zu sich nehmen und kein Fleisch von Tieren essen, die nicht ausgeblutet sind. Und sie sollen keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen. Daraufhin tat Paulus sich mit den Männern zusammen. Am folgenden Tag begann er, gemeinsam mit ihnen die vorgeschriebene Reinigung zu vollziehen. Er ging zum Tempel und meldete, wann die Zeit ihres Gelübdes ablief. Dann sollten für jeden von ihnen das vorgeschriebene Opfer dargebracht werden. Ja, genau, diese Enthaltungsklauseln. Die sind wichtig, denn sie ermöglichen die Gemeinschaft zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Aber dazu gehört auch die klare Absage an die Observanz der Tora. Die Heidenchristen sollen eben nicht die ganze Tora als Last tragen, zum Beispiel die Beschneidung. Eben nicht. Paulus soll dagegen seine Treue zur Tora bezeugen. Er ist ja auch ein Judenchrist. Soll er, wenn er will. Was für ein schmaler Grat, einerseits die Torah-freien heidenchristlichen Gemeinden anerkennen und andererseits die Existenz der judenchristlichen Gemeinden in Jerusalem und Palästina durch Torah-Treue sichern. Und dann diese Klauseln der Enthaltung, die die Gemeinschaft zwischen beiden ermöglicht. Schwierig, schwierig. Vielleicht denkst du, ach, das ist alles nicht mehr unser Problem heute. Tja, es sei denn, da kommen einige ganz schriftkundige Christen in eine Gemeinde und die stoßen einen auf Weisungen im Alten Testament in Sachen Kleidung, Ernährung und Gebetshaltungen und auch Haarlänge und natürlich den Sabbat. Und schon hat man wieder so eine hermeneutische Diskussion. Also eine Diskussion darüber, wie man die Bibel versteht. Besonders die hebräische, die Tora, aber auch das Neue Testament. Bis heute eifern manche Christen für die Tora oder auch für die ganze Bibel. Das klingt für viele ganz gut. Gottes Wort kann man nicht genug betonen. Wir sind bibeltreu, Gemeinden nach dem Neuen Testament. Bei uns geht's nur nach der Heiligen Schrift. Wir stehen unter dem Wort. Und schnell sind Christen, die ihren Glauben eifrig leben wollen, bereit, manches zu befolgen, weil es denn geschrieben steht. Ja, mit der Frage, ob wir Jesus folgen oder der Tora oder dem Buchstaben oder beidem irgendwie kombiniert, lasse ich dich jetzt mal allein. Schönen Montag. Shalom.